Detektor FM, hier ist der Tag und ich habe gerade Besuch von einer legendären Band, das kann man so sagen. Bei mir im Studio ist eine Band, die sich schon vor sage und schreibe 25 Jahren gegründet hat. Herzlich willkommen, The Wedding Present.
Hi, hi.
1985 haben sich The Wedding Present zusammengefunden, eine Menge Alben gemacht. Dazwischen gab es dann 7 Jahre Pause, 2004 dann das Comeback. Wenn euch in den 80ern jemand gesagt hätte, hey, die Band wird es auch noch 2010 geben, hättet ihr das überhaupt geglaubt?
No, I wouldn't. Actually, when we started, we even didn't even think we'd make an LP, to be honest. We thought we'd probably do 4 singles and then break up and that would be it. But I think deep down I always knew that it's what I wanted to do. So, but the weird thing is that time has just gone really quickly, and 25 years. It sounds like an enormous amount of time, but in some ways I feel like I've only just started. It's like I picked up the guitar, made a single, and here I am 25 years later in a studio in Leipzig.
Also David sagt, am Anfang haben sie nicht mehr gedacht, dass sie überhaupt ein Album rausbringen. Sie haben gedacht, vielleicht 4 Singles kommen raus und dann war's das vielleicht. Und ja, irgendwie ging das alles ganz, ganz schnell und auf einmal, zack, sind 25 Jahre um und David Gedge sitzt mit The Wedding Present im Studio in Leipzig und ist immer noch da mit seiner Band. Was treibt einen denn dazu an, immer weiterzumachen?
I think I'm a little bit mad, to be honest. I think I'm probably obsessed with it, really. It's what I do now, really. It's odd because, it's like I didn't really choose to do it, almost. As long as I can remember, I suppose I thought, I'd do something in music, whether it be in a group or be a DJ or something, and so I didn't really plan anything, and it just all came together. And as I say, I'm probably just kind of used to doing it now, really. So it's kind of part of my personality, I guess.
Also er sagt, er ist schon ein bisschen verrückt und hat sich eigentlich nie ausgesucht, wollte nicht unbedingt ein Musiker werden, aber jetzt ist es halt und es gehört einfach zu seinem Leben dazu, Musik zu machen und es ist Teil seiner Persönlichkeit eben, Musik zu machen. Nun hat man ja in 25 Jahren Musikerdasein alles am eigenen Leib eigentlich dann miterlebt. Die Hochzeit der CD in den 90ern, die Anfänge des Internets, den Einbruch der CD-Verkäufe wiederum. Wird man da manchmal wehmütig, wenn man zurückdenkt auch vielleicht an die Anfänge?
No, not really, because I think the exciting things of being in this this culture is the fact that it changes so quickly, and I'm used to the fashions of music changing, almost kind of yearly, but then also, like you say, that the technology as well. I remember when our first LP came out, I actually went out and bought a CD player because I didn't have a CD player at the time, and it came out on CD, and I thought it would be nice to hear it on CD. And here I am, barely 20 years later, and the CD's finished. So it's amazing, really, that whole thing just came and went so quickly. But, I think it's, in some ways it's weird now, because obviously with the internet and iTunes and things, that people are actually going back to single tracks, which is obviously before, it was like that before the LP was invented. So it's almost like going back to, the 1920s now or something, where, oh, I hear that song and I will get that song. So It's fascinating, really.
Also er sagt, das Faszinierende ist eigentlich dieser Wechsel, dieser ständige Wechsel. Also nicht nur musikalisch, dass jedes Jahr neue Bands und neue Moden kommen, sondern eben auch technisch. Er hat ja die Anekdote erzählt, sein erstes Album, ja, das kam auf CD raus. Da musste sich erstmal einen CD-Player überhaupt kaufen, weil das damals der neue heiße Scheiß war. Und mittlerweile gibt's halt kaum noch CDs. Und was er beobachtet, ist ganz spannend, dass die Leute eben jetzt bei iTunes und so wieder anfangen, einzelne Songs zu kaufen, also Singles. Und dass das Album an sich sozusagen stirbt und dass es eigentlich wieder ein Rückschritt ist, denn vorher, also in den 20ern und auch in den 50ern, hat man ja nur einzelne Singles gekauft und dann kam irgendwann die Idee des Albums und das hat sich jetzt wieder verflüchtigt. Und er sagt, dieser Wechsel, das ist eben das Spannende. Stichwort Netz, wenn man das als Band alles so miterlebt hat, zuerst musste man unbedingt eine eigene Webseite haben, dann musste jeder ein Profil bei MySpace haben, jetzt bei Facebook. Nimmt man das noch mit Begeisterung mit oder sagt man sich schon wieder so eine neue Plattform, was soll das?
I see Facebook's old fashioned, it's Twitter now. Well,
or Foursquare.
Yeah. Well, I suppose, I'm interested in it though. So I've got no problem with that, really, if suddenly, it all changes and, this year we're doing something else. But it is odd that, there's so many different avenues because, you get promoters. One promoter will email you and say, oh, you've not advertised the concert on MySpace. So we put it on MySpace. And somebody else say, please, will you mention it on Facebook? Can you follow us on Twitter? So it's like, it's getting more and more different things, and I kind of, you know, wondered, you know, does anybody actually look at MySpace anymore now because people have all got Facebook now or something. So it's kind of difficult to keep track of it really sometimes. But, you know, I think ultimately, you know, the one thing that hasn't changed is in like a group of people playing together and a live concert or something. So that's, I mean, at the end of the day, that is what it's all about really. And I think everything else is kind of, you know, periphery and it's good for promotion and et cetera. But, it's about a band, really.
Ja, also er sagt, ja, es interessiert ihn schon, diese ganzen Geschichten und Facebook und ja, natürlich Twitter ist auch wahnsinnig angesagt und so. Und was ihm schon auffällt, ist, dass es wahnsinnig viel ist und dass man manchmal von irgendwelchen Promotern dann gefragt wird, ja, wieso hast du das nicht bei MySpace gepostet und warum nicht bei Facebook und was ist mit Twitter, folg uns doch mal da und so. Er sagt, das ist schon so ein bisschen verwirrend, aber am Ende kommt es doch darauf an, in einer Band zu spielen, auf der Bühne zu stehen, vor Publikum zu spielen und alles, was darum herum passiert, ist eigentlich nur, ja, schön nice to have, ein bisschen Promotion. Ja, wie viel Zeit investierst du denn da rein dann?
Well, we have people to help us, really. So, I mean, personally, I don't spend that much time on it. I mean, I'm on Twitter, so I do my little tweets. But my assistant does the Facebook, and then I've got friends who help me with the website and stuff. So it's like a little kind of cottage industry, really, and you know, everybody does little bits. But, yeah, I suppose I can imagine it taking a lot of time, really, if for a new band, who haven't got a network of support yet, it must be very time consuming to do all those things, be on the computer all the time instead of actually writing songs.
Ja, er sagt also, er macht eigentlich nur, ist selber bei Twitter aktiv, seine Assistentin macht das für Facebook und so und er hat das ganz gut aufgeteilt, aber er sagt, wenn man jetzt ein Newcomer ist, dann ist es bestimmt ziemlich schwierig, alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen und anstatt irgendwie neue Songs zu schreiben. Nun ist eure Musik ja sehr gitarrenlastig, da wird gerne mal auch drauf losgeschrammelt. Das war ja in den 90ern noch Ausdruck von etwas Widerständigen. Jetzt ist daraus der Sound von Werbespots geworden mittlerweile. Wie steht ihr denn dazu?
Well, it's interesting, isn't it? I mean, I think it's like you go into a shop now, you go into H&M or something, and over the tannoy, it's music that it didn't even get on the radio in the late 80s because it was too extreme or too punky or something. And I suppose it's just, you know, the people who were, you know, kids then have now grown up and now they're running the the music system on that shop or something, so they can put their favourite bands on. And again, yeah, it's, I suppose it's, you know, in some ways music's always, you know, cyclical. And I think, I suppose, you know, when we were growing up, rock and roll didn't sound very outrageous. It just sounded like, yeah, rock and roll. And but to my parents, they probably go, whoa, Elvis Presley, that's a bit crazy, isn't it? You know, so it's yeah, again, it's part of the, you know, what makes it interesting, I think, that it's, but one weird thing is that, you know, there's a lot of, you know, when we started, there's a lot of bands, you know, kind of mid to late 80s who were kind of guitar bands, and it was this energetic, exciting kind of guitar music. And it's back now again. You know, the last few years, it sounds like the 1980s, and there's bands who are actually now, new bands who are actually trying to sound like that they were from that era, even to the point where, you know, their synthesizers sound a bit rubbish because in the 80s it was just terrible sounds, and I think that's very odd.
Yeah. Also er findet das schon irgendwie ein bisschen merkwürdig und auch faszinierend, dass wenn heute in Klamottenladen geht, dass dann Musik gespielt wird, die damals in den 80ern oder 90ern nicht mal im Radio gespielt worden wäre. Aber er sagt, na, das ist halt so, es gibt Moden und die wechseln sich und vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit, dass die Kids, die damals die Musik gehört haben, eben jetzt bestimmen in dem Klamottenladen, was gespielt wird. Und auch die Moden in der Musikbranche, sagt er, ist doch sehr, sehr interessant, dass jetzt wieder alle anfangen, so ein bisschen die Synthesizer aus den 80ern rauszuholen und wieder ein bisschen Rock zu machen. John Peel hat mal gesagt, einige der Songs von David Gatch gehören zu den besten Liebesliedern der Rock'n'Roll-Ära. Wie hast du das denn empfunden? War das dann der Ritterschlag, John Peel von der BBC?
Yeah, probably, to be honest. Because I grew up listening to that program from being a teenager. And, it was the most important thing for me. And still is in some ways. And, you know, people say, oh, yeah, it must be great to, you know, go, because we went on Top of the Pops or play in America or play in Japan or something. And I think, yeah, it's good. But, you know, for John Peel to actually say things like that was much more important to me, meaningful to me, because, as I say, I kind of, you know, loved that program. And people always say, oh, it's, you know, you're very fortunate that John Peel was a fan of the band. And I suppose obviously we were fortunate, but at the same time, it's kind of, you know, I don't want to sound big-headed, but it was obvious because I just listened to that program for 20 years. All the stuff he was playing, I kind of absorbed it, I suppose, and then you know, gave it back really. So I think we were always going to be, you know, a John Peel band because of the way that we'd evolved. So
yeah.
Also er sagt, na, das war auf jeden Fall der Ritterschlag für ihn, ohne Frage. John Peel war sein Idol, hat 20 Jahre immer John Peel gehört und es war für ihn viel, viel wichtiger, John Peel, der DJ von der BBC, dass er ihn tatsächlich gut fand als irgendwie eine Japan- oder US-Tour, denn er hat einfach 20 Jahre John Peel gehört und er sagt, ist es auch gar nicht so überraschend, dass John Peel Fan der Band geworden ist, schließlich hat er ja 20 Jahre die Musik gehört, die John Peel rausgesucht hat und dann hat er die natürlich auch in sich aufgenommen und die hat ihn beeinflusst und deswegen klingt er auch wie eine John Peel Band oder The Wedding Present klingen wie eine John Peel Band und deswegen findet er das eigentlich ziemlich gut und freut sich sehr, sehr, dass John Peel ihn auch wirklich so gemocht hat. Momentan seid ihr auf Tour, ihr habt in Leipzig gespielt, im UT Konnewitz. Wie ist das mittlerweile auf Konzerten? Sind die Fans mit euch alt geworden oder kommen die Väter schon jetzt mit ihren Söhnen zum Konzert?
It depends on the country really. It's quite odd, you know we've been, you know, more and less successful at certain times, you know, at different times in, you know, different countries. So, like for instance, in the United Kingdom, I think it's mainly an older audience. And yes, you know they're bringing their children now, which is great. But then at the other extreme of that, you know, we play in Istanbul, for instance, in Turkey, and it's a very young audience because they didn't really have access to the wedding present, you know, in the old days. So to them we're almost like a new band because, you know, they've just heard it for the last, you know, few years really. So, and then, you know, in between that there's various different elements and age groups and stuff and you know, makeup of audience.
Also er sagt, es hängt auch ganz stark von dem Land ab, wo sie spielen. Der Erfolg war ja schließlich auch unterschiedlich. Also in Großbritannien ist es tatsächlich so, da sind die Fans von The Wedding Present schon eher älter, aber und bringen dann vielleicht auch ihre Kinder mit. Aber zum Beispiel in Istanbul sind die Fans sehr, sehr jung, weil sie halt lange überhaupt gar keinen Zugang hatten zu The Wedding Present und das jetzt erst für sich entdecken. Und deswegen ist das durchaus unterschiedlich, in welchem Land man eben gerade ist. Bei uns im Studio war David Gash von The Wedding Present